haben die letzten Sonntage mit dem Gebet geschrieben. Das möchte ich heute damit weitermachen. Fast alle Menschen wissen, dass Beten wichtig ist. Aber sogar die Jünger von Jesus wussten nicht, wie sie beten sollen. Da gibt es auch heute überall auf der Welt Menschen, die beten, aber eigentlich wissen sie nicht, wie sie beten sollen. Und zwar so beten, dass Gott wirklich hört. Wir haben mit dem Vater unser ja einige wichtige Impulse von Jesus Christus gegeben. Also wichtige Regeln. Aber die Bibel sagt natürlich sehr viel mehr, noch als diese wenigen Bitten des Vaters. Und ich will mit euch auch noch die nächsten Sonntage einiges von diesen wichtigen Dingen teilen. Dazu lesen wir heute zuerst aus dem Propheten Daniel, Kapitel 6, Vers 1. Und Darius, der Meder, das ist aus Afghanistan, ungefähr die Provinz Herat, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gehielt Darius über das Königreich 120 Satrapen oder Landschläge einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister, von denen war einer Daniel. Denen mussten diese Satrapen Rechenschaft geben, damit der König kein Schaden erlitt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich herzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachteiligkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Was sagten diese Männer? Wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes irgendwie etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm: König Darius, lebe ewig, alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen solle und ein Verbot bestätigen, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück anfertigen, das nicht geändert werden kann, darf nach dem Gesetz der Perser und Meder, das unabhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als dann er erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und betete am Tag dreimal. Kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie es auch vorher getan hat. Da stürzten die Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Den Rest der Geschichte kennen alle. Und wenn nicht, dann müssen wir einmal weiterlesen. Der König ist schockiert, als er merkt, dieses Gesetz ist extra gemacht, um Daniel zu schaden. Aber weil das Gesetz da ist, muss Daniel bitte als Löwenfutter hingeschmissen werden. Darius ist so geschockt und frustriert, dass er eine ganze Nacht nicht schlafen kann und nichts isst. Und Gott schickt seine Engel und die verhindern, dass die Löwen den Mann Gottes töten. Das, was wir über das Beten heute wissen müssen, ist am ersten Teil. Dieser Mann, von dem wir nicht nur hier lesen, dass er regelmäßig betet, wie oft war das nochmal? Daniel, der erste Moslem, von ein paar Tagen gebetet wurde. Das ist meine Frage. Daniel war der erste Moslem und ein paar fünfmal am Tag gebetet. Nein, ich frage deswegen. Natürlich nicht. Aber er hat dieses tägliche Gebet geübt. Das ist was Wichtiges. Natürlich, haben wir gerade gelesen. Dreimal. Ja. Ich denke, einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Das ist die normale freie Zeit auf, die sich jeder Gläubige nehmen soll. Das ist der Sinn, dass zum Beispiel die Mahlzeiten genutzt werden zum Tischgebet. Das ist kein Gesetz, dass man höchstens dreimal am Tag beten darf oder mindestens dreimal beten muss. Und ich denke, dass die Anzahl des Betens hier nicht das Entscheidende ist, sondern dass Daniel seine Gewohnheit nicht ändert, wenn er Schwierigkeiten hat. Das ist die erste Sache, die uns auffällt, wenn wir sorgfältig lesen. Als Daniel erfährt, dass so ein blödes Gesetz gemacht worden ist, bleibt er ganz ruhig bei seiner Gewohnheit. Die Leute, die dieses Gesetz gemacht haben, lesen wir gleich zweimal, sie stürzen und merken ihr aufgeregt. Als Daniel hört, dass dieses blöde Gesetz gemacht ist, bleibt er ganz ruhig bei seiner Gewohnheit. Ich finde, das ist wichtig für unsere Zeit heute. Allein in den letzten 2 Jahren sind so viele blöde neue Gesetze gekommen, die alle gegen Flüchtlinge richten. Die haben zwei Möglichkeiten. Wir können so aufgeregt sein wie die Leute um Daniel herum. Oder unser Leben bleibt ganz ruhig auf Gott ausgerichtet. Aber das ist nur das, was man nach außen merken kann. Das ist das, was nach außen Daniel unterscheidet von seinen Mitmenschen. Es gibt noch was ganz Wichtiges, Inneres. Und das möchte ich, dass das in eurer Bibel anstreicht. Das erste sind wir in Vers 4. Und das betrifft diese Innere, den Kern von Daniel. Und das bezeichnet die Bibel mit einem außergewöhnlichen Geist. Was ist denn der Geist eines Menschen? Dass Daniel auch Heiligen Geist in sich hatte, das kann man später merken. Aber das, was wir hier lesen, das bezieht sich nicht auf den Heiligen Geist, sondern auf sein eigenes. Wie kann man denn den Geist eines Menschen erkennen in einem Menschen?
In den Augen.
Ja. In den Augen?
Ja.
Das ist eine Frage an euch.
Hier, ich wollte das auch durch, aber hier steht ein Wort, das gleich ist, am Ende passt auch nicht. Und durch Call, das
ist ein Wort. Ich weiß, ungewöhnlich. Besonders, außergewöhnlich. Sehr, also, hoher Geist. Was bedeutet das? Außergewöhnlich. Das heißt. Also, nochmal, eine Frage.
Also, ich denke an dem, was er tut. Und wie es ihm gelingt, also so wie bei Josef auch. Und
ja, es gibt ein Körpermerkmal, an dem kann man den Geist eines Menschen erkennen. Meine Frage, ja natürlich, meine Frage war, woran erkennt man den Geist eines Menschen? Wenn man Frau Merkel sieht, dann denkt man, sind es die Mundwinkel, die hängen immer rum. Meine Frage heißt doch, an welchen Körpermerkmalen? Die erste Antwort von Jessica oder von auch von Rashid ist die Augen. Das hat was damit zu tun. Das war die erste Antwort, die Augen. Aber der Geist ist an unseren Atem gekommen. Und Gott hauchte ihm seinen Odem ein und er wurde eine lebendige Seele. Der Geist, also das ist unser Atem. Also durch unseren Atem verstehen wir, welcher Geist in den Menschen ist. Ganz einfach. Wenn einer aufgeregt ist, ganz klar, daran merkt man das. Dann kannst du den Geist, natürlich, wie jemand atmet, weiß ich doch genau, was in jemand ist. Wenn jemand wütend ist, dann ist doch sofort dieses. Wenn du wissen willst, was in jemand drinnen ist, merkst du es am leichtesten dadurch, was aus ihm rauskommt. Manche müssen nicht mal Worte benutzen, wenn er schnaubt oder knurrt, dann muss er nicht mal Worte benutzen. Dann weiß ich, was er denkt. Dann ist dein Geist dabei, sich zu verflüchtigen. Muss ich immer wieder reinstoppen.
Darf ich auch sagen?
Ja.
Ich habe mir immer meine Hand auch.
Ja, mit.
Ich bin begeistert, 2 Teile. Einer kann man sehen, wie physikal er ist. Geistes kann man nicht sehen.
Die Wirkung, eigentlich den Geist kann man nicht sehen, nur die Wirkung kann man sehen.
Als zweiter.
Genau. Ja.
Und was kann man äußern? Das kann die physikale Teil sein. Und was kann man innerhalb, nicht äußern? Das kann innen Teil sein.
Kommt aber immer raus. Immer kommt das. Der Geist des Menschen kommt immer raus. Ist vielleicht nicht ganz offen, aber kann man merken.
Manche Beispiel lacht, aber das bedeutet nicht, dass er glücklich ist.
Das heißt, das ist klar. Man kann versuchen, jemanden zu täuschen, aber man kann nicht immer das verdecken, was wirklich drin ist. Wir werden das gleich noch an der zweiten Stelle sehen. Nochmal. Was im Menschen ist, das kommt immer noch draußen. Auch wenn wir versuchen, uns zu beherrschen oder sogar wenn wir versuchen, andere zu täuschen. Dieser außergewöhnliche Geist von Samuel kam wie nach außen?
Hat er trotz seiner ganzen Aufgaben, die er hatte als Oberster, seine Aufgabe sozusagen zu beten, zu Gott trotzdem immer gemacht hat?
Ein Teil ist, dass er trotz seiner vielen Arbeit die Beziehung zu Gott nicht vernachlässigt. Ein Teil von seinem wirklichen Inneren kann man daran merken, dass er, obwohl er so ein riesiges Aufgabenfeld hatte, seine Beziehung zu Gott pflegt. Aber es gibt, ich denke, sogar noch was Wichtigeres. Wirklich, was Wichtigeres. Und zwar, warum? Weil das Beten war seine private Sache zwischen ihm und Gott.
Das ist ganz wichtig.
Jeder hat eine persönliche, geheime Beziehung zu Gott. Wir treffen uns in der Gemeinde. Wir beten auch zusammen. Aber das Wichtigste ist unsere persönliche Beziehung zu Gott. Und nur wenn die da ist, wenn es die gibt oder wenn wir die pflegen, können wir auch in der Gemeinde etwas mit anderen teilen. Das sollen wir auch mit anderen teilen. Weil was Gott einem gibt, normalerweise auch für andere eine Bedeutung hat. So dass man wieder Mut kriegt oder den richtigen Weg gezeigt kriegt. Oder dass Gott jemand anders benutzt, um selber zu mir zu reden. Denn das ist das, was wir im Neuen Testament finden, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist, aber wir alle sind wie einzelne Körperteile, die miteinander verbunden sind. Kann ich auch nicht sagen, ich habe noch so viel zu schreiben im Büro, ich schneide mir schnell die Hand ab, schicke die ins Büro, dann kann die alleine weiterschreiben und ich bleibe dann hier und mache die anderen Dinge. Das funktioniert nicht.
Ja. Du hast doch letztes Mal gesagt, dass man nicht unbedingt laut die Worte aussprechen muss, sondern Gott ja auch in der Stille hört. Ne? Habe ich das richtig verstanden, oder? Weil das Ding ist ja, wenn es auf der einen Seite heißt, Gott kennt alle meine Gedanken, dann denke ich oft, naja, wieso sagen dann andere Leute, ja, beten oder bekennen, bekennen leuchtet mir noch ein, muss laut ausgesprochen
werden. Ja, warum? Weil Gott zwar unsere Gedanken kennt, aber der Teufel nicht. Und die Engel nicht und die anderen Menschen nicht. Guck mal, wenn ich zu Hause Frühstück will, dann ist es schlecht, wenn ich mich an den Tisch setze und mache und hoffe, dass meine Frau reagiert und mir den Kaffee einschenkt. Oh, ja, ich soll was machen. Und genau so ist es. Es gibt solche Familien, das weiß ich. Habe ich gehört.
Reagieren
auch, ja. Aber halte ich für eine sehr.
Aber es kommt von Frauen an. Manche Frauen weiß, was man braucht.
Die sind schon wie Gott.
Ja.
Ja. Die Frauen wissen auch, dass man sie liebt, deswegen muss man das nicht sagen, oder?
Ach doch. Natürlich.
Das hoffen wir immer. Das Wichtigste von Daniel haben wir noch nicht gesagt. Ja.
Es heißt ja, keine Nachlässigkeit und Schlechtes ist an ihm zu finden gewesen.
Bitte einmal Vers 6, dann schreibt euch das bitte in eure Gedanken. Das Wichtigste über diesen Beter finden wir in Vers 6. Da suchten sie, nämlich die ganzen Kollegen, einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf sein Amtsgeschäft zu finden, aber sie konnten keinen einzigen Anklagepunkt und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes beim Finden. Ich finde es wichtig, dass wir uns nochmal das genau angucken. Sie konnten keine Klage und nichts Schlechtes finden, weil man sagt immer, Christen müssen gut sein, keine Sünde machen. Sind sich alle einig, oder? Man darf nichts Böses machen, keine Sünde.
Das sagt man aber.
Sind Sie uns damit einig, dass ja? Dann passiert das doch.
Wir dürfen nicht,
oder?
Ja, wir meinen das, mein Kind ist hier, hat unsere Sünde alles.
Okay, das ist weg. Das ist ja klar, hat alles weggemacht. Aber wir sollen ja auch dann so leben. Und dann ist die Frage, warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht immer? Ja, hör mal, im ersten Johannesbrief heißt es klar, ein Christ sündigt nicht. Dann sagen die meisten, wenn sie ehrlich sind, dann bin ich kein richtiger Christ. Und wisst ihr, dass hier Daniel 5, Vers 6 der Schlüssel ist, warum das so ist? In diesem Vers im Danielbuch ist der Schlüssel dafür, warum das so ist. Daniel lebt richtig. Er macht nichts falsch und nichts Schlechtes. Weil, und da kommt diese drei Worte. Er träumt. Das ist der erste. Das ist der erste Punkt. Daniel ist ein treuer Mann. Was bedeutet das? In seinem Fall ganz konkret, was heißt das? Er hat einen Integrationskurs gemacht, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, er hat die Gesetze von Persien und Medien gehalten, wie seine eigenen jüdischen, obwohl er dort Ausländer war. Flüchtling. Er hat den König von Medien, Darius, so bedient wie vorher dem von Persien und wie vorher dem von Babylon. Als ob das sein eigener ist. Er hat seinen Job gemacht. Bei ganz unterschiedlichen politischen Sachen. Hat seine Steuern bezahlt und hat wirklich diese Gesetze gehalten. Das bedeutet treu sein. Treue ist immer eine innere Haltung. Ich kann das als Zeichen der Treue zwar am Finger tragen, aber ob ich treu bin, sagt das noch nicht. Das ist meine innere Haltung. Und deswegen kann man an diesen drei Punkten mehr lernen über die Beziehung, die Daniel zu Gott hatte, als über das, was er dann als Religion praktiziert. Der zweite Punkt, keine Nachlässigkeit. Und erst als drittes, nichts Schlechtes. Ich denke, diesen letzten Punkt, da geben sich die meisten Gläubigen Mühe. Sie wollen nichts Schlechtes machen. Niemand durchschlagen. Als Beispiel. Aber anschreien, das ist ganz okay. Das Anschreien, das sind Nachlässigkeiten. Man will nichts klauen. Aber was jemand verloren hat, das kann man nicht einstecken. Wenn jemand was verloren hat, das kann ich nicht einstecken. Das hat mich ja nicht geklaut. Das hat ja jemand einfach liegen gelassen. Das ist Nachlässigkeit. An den großen Festen ist man natürlich im Gottesdienst. Aber jeden Sonntag muss man da nicht. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Die meisten Menschen konzentrieren sich, schlimme Dinge nicht zu machen. Und irgendwann sind sie selber schockiert, was jetzt vielleicht trotzdem passiert. Kein Heroin rauchen, aber Tabak. Beispiel. Sich nicht jeden Tag betrinken, aber einmal im Monat ruhig alles vergessen. Wirklich, das ist hier gemeint. Und bei Daniel haben wir das Beispiel. Nichts Schlechtes, keine Nachlässigkeit und sogar treu. Das ist das Geheimnis. Die meisten Leute denken, ich muss mich vorbereiten. Wenn eine große Christenverfolgung ist, dass ich dort nicht untreu bin. Viele Christen denken, wenn irgendwann eine schlimme Verfolgung kommt, muss ich unbedingt aufpassen, dass ich Jesus nicht verleugne, wie Petrus. Und das fällt ihnen überhaupt nicht auf, dass sie jeden Tag drei Gelegenheiten auslassen, von Jesus Christus zu erzählen. Sie merken gar nicht. Die meisten Gläubigen bereiten sich auf die ganz großen Schwierigkeiten vor und denken, da muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch mache. Aber das funktioniert ganz automatisch, wenn ich in den kleinen Dingen treu bin. Ich war vor einigen Jahren mal in Russland in einer Schule für Pastoren. 120 junge Leute haben dort gelernt. Die hatten jeden Tag 6 Stunden Bibelausbildung und haben alles gelernt über Gemeindeleitung und so weiter. Und ich habe mir das alles angeguckt und sie wollte mich beeindrucken, wie intensiv sie das lernen. Aber ich war nur von einer anderen Sache beeindruckt. Das sah nämlich nicht aus wie ein heiliges Haus, sondern wie eine Müllbude. Müll, Müll, Müll. Jeder hat alles, sein Papier, alles hier. Ich sage, meine lieben Brüder, ist niemand bei euch, der das mal wegräumen will? Dann haben sie mich mit so einem großen Augen angeguckt und gesagt, wir wollen Pastoren werden. Keine Müllmänner. Ich habe ihnen gesagt, ihr könnt nicht nur 8 Stunden, ihr könnt am Tag 24 Stunden Bibelschule machen. Es nützt gar nichts, wenn ihr nicht bereit seid zu dienen. Von 120 Leuten haben 3 Diligenz gemacht. Von 120 zukünftigen Pastoren haben 3 das Ernst gemacht. 3 Leute haben verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir großes Wissen ansammeln, sondern dass wir lernen, im Leben treu zu sein. Daniel war kein Priester. Daniel war auch kein Levit. Daniel war keiner von den Leuten, die in Israel zu den geistlichen Leitern gezählt worden waren. Daniel war ein Flüchtlingsjunge, der aus Respekt vor Gott seinen Alltag auf Gott ausgerichtet hat und das Beste gegeben hatte an jedem einzelnen Tag für alle seine Aufgaben. Und auf diesem Weg ist er ein Beter und ein Prophet Gottes geworden, der bis zum heutigen Tag eine Botschaft für die Menschen auf der Welt hat. Deswegen, wir müssen unser Beten nicht noch länger machen. Wir dürfen es auch nicht kürzer machen, wenn wir von außen Druck kriegen. Aber das fängt damit an, dass wir in allem, was wir tun, treu sind, keine Nachlässigkeit haben. Deswegen nicht schlecht. Das ist der Weg, wie Kraft in unsere Gebete kommt.
Nochmal wegen diesem Laut und Leise, ja, gesprochen und nicht gesprochen. Du hast ja ganz am Anfang zu mir gesagt, gutes Denken, gutes Reden, gutes Tun. Ja? Das heißt ja, wenn
gutes jetzt Denken ist Treue. Gutes Reden ist keine Nachlässigkeit. Gutes Tun ist das Schlechte von mir.
Und deswegen ist es auch.
Das gehört zusammen.
Ich habe mal jetzt. Diese ganzen Ängste, die man hat zum Beispiel, dass man die immer laut aufspricht, genau. Weil das kann ja dann die ganze andere Welt
hören. Ja.
Und deswegen lieber das gute Laut beten, aber das, was einen ängstlich in der Stille zu verbringen, oder wie?
Dann
müsste das ja eigentlich.
Kann man auch laut sagen, aber dann wirklich zu Gott, dann packt man das ins Gebet. Wir lesen nämlich von Daniel, dass er betete und flehte. Und flehen heißt natürlich auch.
Also ich muss dann nicht Angst haben, wenn ich jetzt plötzlich meine Ängste, das mache ich ja auch, dass ich sage, Gott, du weißt, ich habe jetzt Angst und ich soll mich ja nicht fürchten, wie du in deinem Wort sagst, aber ich schaffe das gerade nicht zum Beispiel. Bitte hilf mir dabei. Ja, dass ich
Nee, das stimmt nicht. Ich schaffe das gerade nicht. Bitte hilf mir dabei. Stimmt auch nicht, sondern ich fürchte mich. Aber ich nehme dein Wort ernst. Du sagst mir, fürchte dich nicht. Und deswegen fürchte ich mich nicht.
Also ich spreche das in der Positivform.
Nein, ich spreche das Wort Gottes. Und das allein, was ich denke oder fühle.
Dieses Herr, ich glaube, aber hilf mir im Unglauben.
So ist.
Das darf ich sagen, wenn ich zweifle, weil ich zweifle auch.
Weil du das liebst.
Nicht wirklich.
Dann lass es einfach.
Danke.
Bitte? Keine Nachlässigkeit. Genau. Hängt ein ganzes miteinander zusammen.
Nachlässigkeit ist dasselbe wie Fahrlässigkeit,
oder? Nein, Nachlässigkeit ist das, man bequem ist.
Ja,
Nachlässigkeit heißt bequem. Ich soll das Bad putzen, aber ich wische bloß das, wo ich gleich fertig bin. Ja, nee, wenn man nicht sorgfältig nicht genau macht, nicht ordentlich macht. Das ist das Gute. Das ist ein großes Problem, dass Menschen Dinge nicht ordentlich machen. Nur schnell.
Also den Dreck unter den Teppich kehren.
Genau.
Oder sich nur auch nicht die richtigen Werkzeuge nehmen, sondern.
Ja,
genau, weil es, genau, wenn man das zu faul in der
Sache hat.
Genau, ich mache es einfach nur so. Ich habe es ja gemacht. Das macht Daniel nicht. Und das ist wirklich was Wichtiges. Das ist ein entscheidender Punkt für Autorität. Nochmal. Wir haben gerade viele Beispiele aus unserem Umfeld gesehen. Ein Killer für Autorität ist diese Nachlässigkeit. Das hat was mit Faulheit zu tun. Also, was unsere Autorität kaputt macht, ist Faulheit.
Bequemlichkeit.
Ja, Faulheit, Bequemlichkeit macht unsere Autorität kaputt. Genau. Guck mal, ich könnte sofort 10 Beispiele sagen, warum Daniel das nicht machen kann. 10 Ausreden. Warum soll ich mir Mühe geben? Ist doch nicht mein Land. Ich bin noch nicht freiwillig hierher. Ich bin noch gefangen worden. Warum soll ich jetzt dem Meder dienen? Das ist schon die dritte Kultur, an die ich mich gewöhnen muss. Erst die Babylonier, dann die Perser und jetzt schon der nächste. Bei jedem muss ich auch noch die Sprache lernen. Warum soll ich mir Mühe geben? Die anderen kriegen vielleicht noch mehr Geld. Durch mein Scheißleben hatte ich nie Zeit oder eine Chance, eine Familie zu haben. Wirklich. Kann man 20 Ausreden finden, warum Daniel sagen kann, muss ich nicht so gut machen? Warum soll ich für die Ungläubigen arbeiten? Versteht ihr? Aber nichts von diesen Dingen. Nichts. Treu, sorgfältig, nicht schlecht. Deswegen wird Gott helfen. Ich hoffe, wir nehmen uns alle ein Beispiel an diesem Punkt.